Willkommen zu Auf Holz bauen, dem Holzbau-Podcast der gleichnamigen Bildungsoffensive in Kooperation mit der Ingenieurkammer Baden-Württemberg. Wir sind
Jonathan
und Witold und sprechen hier einmal im Monat über unsere Leidenschaft, den Holzbau.
Unser Thema in der heutigen Folge lautet EU-Taxonomie und Holzbau. Alles kann, nichts muss. Und dazu eingeladen haben wir uns den Jannik Höper. Jannik ist Mitgründer und Geschäftsführer bei DistEco, einem Unternehmen für nachhaltige Immobilienwirtschaft. Obwohl, eigentlich haben wir uns bei ihm eingeladen. Deswegen sind Witold und ich also trotz Bahnstreik und Schneechaos nach Köln gefahren und haben Jannik ausgefragt. Was ist das überhaupt, EU-Taxonomie? Was bedeutet das im Detail? Müssen wir jetzt mehr Steuern zahlen? Und was macht die EU-Taxonomie mit der Baubranche und mit dem Holzbau? Und vor allem, was gibt es für Planende zu wissen? Und nicht zuletzt, was ist jetzt überhaupt zu tun?
Herausgekommen ist eine Diskussion, die länger und emotionaler war, als wir gedacht hatten, aber nicht weniger informativ. Ich denke, nach der Folge hat man einen richtig guten Überblick, was mit der EU-Taxonomie auf uns zukommt und wohin die Reise geht.
Und bevor wir jetzt ins Gespräch reinstarten, zuerst noch ganz kurz zwei wichtige Begriffe, die wir zwar auch in der Folge erklären, die aber teilweise schon davor kurz verwendet werden. Deswegen einmal die EU-Taxonomie. Die EU-Taxonomie ist ein Klassifizierungssystem, also ein Rahmen, um grüne oder nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten innerhalb der Europäischen Union allgemeingültig zu klassifizieren. ESG, das steht für Environmental, Social and Corporate Governance. Zu Deutsch Umwelt-, Sozial- und Regierungsamts- oder Unternehmensführung. Und das sind Kriterien und Rahmenbedingungen für eben die Berücksichtigung von diesen Umwelt-, Nachhaltigkeits- und sozialen Fragen innerhalb von Unternehmen, öffentlichen Körperschaften, so wie wir es als Ingenieurkammer sind, aber auch Regierungen und Behörden. So, und damit können wir reinstarten in unsere erste Folge vom Podcast Auf Holz bauen mit Jannik Höper. Wir wünschen euch viel Spaß beim Anhören. Hallo Jannik, guten Morgen.
Guten Morgen, grüßt euch.
Vielen Dank, für, dass du uns willkommen heißt hier im verschneiten Köln. Ich glaube, das ist relativ ungewöhnlich, oder?
Ja, tatsächlich. Also ich wohne jetzt seit, ich glaube 2012 in Köln. Und so wie es jetzt gerade ist, habe ich es auch noch nicht so häufig gesehen. Deswegen freut mich, dass ihr auch gut angekommen seid.
Wo kommst du ursprünglich her, Jannik? Also wo bist du nach Köln gezogen?
Ich komme ich bin aufgewachsen in Niedersachsen, in einem kleineren Örtchen mit ungefähr 2.500 Einwohnern. Das heißt Heidenau. Das ist zwischen Hamburg und Bremen eigentlich. Genau, und da bin ich dann 2012 von da nach Köln gezogen.
Okay. Zum Studium?
Zum Studium, genau.
Spannend. Ja, dann die Einstiegsfrage, oder?
Genau. Jannik und Jonathan, also jeder muss hier beantworten. Jannik, Jonathan, was ist das Erste, was euch in den Sinn kommt, wenn ihr den Begriff nachhaltiges Bauen hört? Jannik?
Das ist eine sehr gute Frage und, glaube ich, eine Antwort oder eine Frage, die man sehr lange diskutieren kann. Aber eigentlich ist es ein Wort, wahrscheinlich zukunftsgerecht.
Ja, bei mir ist es so eine Assoziation, eher mit Strom und Lehmbau. Gerade im Moment, weil das so Themen sind, mit denen ich mich in den letzten Wochen ein bisschen auseinandergesetzt habe. Genau. Und bei dir, Witold?
Auch eher ein Bild, sage ich mal. Also ich würde sagen, bei Jannik zwar eher ein Thema, bei mir kommt eher so ein Bild von so einem Haus, was aus Lehm oder Holz besteht und nicht aus Beton oder so.
Vielleicht was hat das für eine Sprache, das Gebäude?
Naivste Vorstellung. Eine Sprache? Welche Sprache?
Eine Form oder?
So eine ganz einfache Häuslebauerform.
Okay.
Mit so einem Satteldach und ein Fachwerkhaus eigentlich.
Interessant.
Jannik, wir wollen heute über EU-Taxonomie reden. Was qualifiziert dich als Ansprechpartner für uns heute, um damit darüber zu diskutieren? Warum weißt du das? Was machst du? Wer bist du?
Warum mich das qualifiziert, ist, glaube ich, eher, weil ich mich schon ein paar Jahre mit diesem Thema beschäftige tatsächlich. Also ich persönlich habe das erste Mal von dem Thema Taxonomie ungefähr Ende 2018, Anfang 2019 gehört. Und seitdem beschäftigen wir uns damit sehr intensiv. Ich persönlich, Hintergrund ist, bin gelernter Zimmermann. Also ich habe tatsächlich mal eine Bauausbildung gemacht und auch den Gesellenbrief dafür. Habe mich dann aber für die Technik oder für die TGA entschieden und bin da irgendwie auch dann hängen geblieben. Das habe ich dann in Köln studiert, im Bachelor und im Master. habe mich dann aber auch sehr früh auf das Thema Green Building eigentlich vertieft. Also eigentlich habe ich mir immer schon die Frage gestellt, wie kann man eigentlich dieses Thema Nachhaltigkeit ganzheitlich, sei es TGA, also technische Gebäudeausrüstung, oder für den Architektur, Statik, wie kann man das umsetzen, wie kann man das in die Energiekonzepte einbinden, und das war immer schon mal eine Fragestellung. Und das habe ich dann nochmal vertieft in der Wissenschaft oder in der Forschung. Das heißt, ich habe etwas länger, ungefähr 5 Jahre in diesem Bereich auch geforscht, parallel auch immer in der Praxis gearbeitet, weil ich immer diese Kombination aus Wissenschaft und Praxis sehr spannend finde bis heute. Das ist auch so ein bisschen diese Idee versuchen wir auch hier bei List Eco zu implementieren, dass wir nicht stehen bleiben, sondern eigentlich immer uns kontinuierlich fragen, wie können wir Dinge weiterentwickeln, was gibt es für neue Sachen, aber eben auch, was, wie weit können wir gehen und was kann die Praxis überhaupt darstellen. Mhm. Und deswegen haben wir uns, wie gesagt, damals die Zeit auch genommen. Also wir ist dann Sebastian Theissen, das ist der Mitgründer von List Eco, mein Geschäftspartner. Wir haben sogar zusammen studiert, also wir kennen uns seit dem Studium. Haben dann immer mehr zusammen gemacht, dann List Eco gegründet, und diese Frage hat uns immer umgetrieben. Auch dass die Kombination von Nachhaltigkeit, Digitalisierung, das war so unser Forschungsschwerpunkt. Das heißt, wir haben uns sehr viel Zeit genommen und auch diese Fragen sehr tief beantwortet und erforscht, Methoden für BIM-basierte Gebäudeökulanzen entwickelt, und Thema Zertifizierung, Energieberechnung, Ökobilanzen, all diese Themen, die jetzt eigentlich in der Taxonomie da sind, mit denen beschäftigen wir uns mittlerweile seit mehreren Jahren jetzt.
Und was macht deine Firma jetzt genau?
Wir als List Eco sind eigentlich ein Mix aus klassischer Beratung, aber auch Konzeptionierung, also in der Planung, vor der Planung. Deswegen haben wir alle Disziplinen bei uns, weil wir halt dieses integrale Planung, so habe ich es auch damals im Studium gelernt, hier versuchen umzusetzen. Das klappt auch ganz gut. Das heißt, wir haben TGA-Ingenieure, wir haben Architekten, Statiker, aber auch Programmierer wegen dem Bezug zur Digitalisierung. Wir haben Auditoren, wir haben Energieberater, wir haben Städteplaner, wir betreiben das Thema kommunale Wärmeplanung, aber eben auch das Beratungsgeschäft, wenn man so möchte. Also wie wird ein Unternehmen ESG? Was muss man da beachten oder welche Kriterien muss man da beachten? Und da ist unser Spektrum an Aufgaben ist eigentlich eher die Frage oder die häufige Frage, die wir bekommen: Ich hätte gerne ein Stück nachhaltiges Gebäude.
Mhm. Ja. Was muss ich tun?
Genau.
Wo muss ich Holz dran schrauben?
Das ist auch häufig eine Frage. Und wir bevorzugen tatsächlich kein Material, sondern wir rechnen. Das ist, ich bin halt auf Ingenieur getrimmt tatsächlich, auch aus der Wissenschaft, war immer rechnen, beweisen, offenlegen, transparent machen und gegenüberstellen. Das heißt, wir rechnen eigentlich Gebäude und auch egal welche Asset-Klasse, beispielhaft in mehreren Varianten, also machen verschiedene Varianten für die Energiekonzepte, für die Ökobilanz, für die Zirkularität. Und wenn man all diese Kausalitäten zusammensetzt, also bei den Beispielen zu bleiben, Ökobilanz, Energiebedarf und Zirkularität, dann sieht man, dass ein Material Vorteile in dem Bereich hat, vielleicht auch in anderen Ebenen wie Zirkularität vielleicht nicht ganz so vorteilhaft ist. Und so wollen wir am Ende des Tages Fakten schaffen für unsere Kunden, weil wir immer wieder sagen, wir entscheiden nicht, sondern wir liefern die Fakten für eine Entscheidung. Dann kommen natürlich immer noch die Kosten dazu. Und so versuchen wir eigentlich immer, all diese Dinge über einen Nenner zu bekommen und dann auch, dass sie entscheiden können mit allen Fakten. Das ist so unsere Vorgehensweise. Dann kommen natürlich dazu noch Gebäudezertifizierung, Förderung. Das Thema Bestand wird immer häufiger und eben der große Treiber ist eben auch Taxonomie.
Also dein Beruf besteht quasi daraus, Bauherren zu desillusionieren darüber, dass Nachhaltigkeit nicht so einfach ist, wie sie gedacht haben.
Nee, eher das Gegenteil. Also das ist ein Teil davon, habe ich auch viele Gespräche gehabt im letzten Jahr, aber eher die Furcht davor zu nehmen tatsächlich. Das ist so ein riesen Buch mit 7 Siegeln ist. Das erlebe ich immer häufiger, aber viele wissen gar nicht so wirklich, was heißt Nachhaltigkeit. Das haben wir auch gerade, wenn jeder wird da was anderes sagen, für manche ist es eine Zertifizierung, für andere ist es, ich weiß es nicht, was komplett anderes. Für mich ist es eigentlich eher die Kombination aus ganz vielen Dingen. Natürlich ist es nicht einfach. Aber man muss auch überlegen, aus welcher Zeit wir kommen. Also das Thema Nachhaltigkeit war immer häufig nice to have und musste man irgendwie mitmachen, aber das war jetzt noch nicht so entscheidend, ob ich jetzt kaufe oder wie ich baue oder es war immer so ein bisschen mit, ne? Aber auch die Regulatorik war da jetzt noch nicht so, hat nicht so durchgegriffen, wie es gerade passiert. Deswegen versuchen wir den Leuten eher die Furcht davor zu nehmen, dass es auch am Ende baubar ist. Und das ist auch der Vorteil, dass wir in einem Immobilienunternehmen sind, also mit der LIS-Gruppe, dass wir alle Disziplinen haben, dass es sogar am Ende des Tages gebaut werden kann. Und das ist gar nicht so eine Raketenwissenschaft, okay, überspitzt gesagt ist, ja, wie man vielleicht immer denkt. Man muss sich einfach mit diesen Themen bestimmen. Bewerten, man muss sich damit auseinandersetzen und man muss verstehen, wenn es immer um das Thema Wirtschaftlichkeit geht, das ist, stelle ich mal die Gegenfrage, welche Faktoren kommen denn da rein? Also sind es die alten Rechnungen oder welche Faktoren kommen jetzt neu da rein?
Wie würdest du eigentlich, oh Gott, eigentlich wollen wir über ESG reden, aber wie würdest du das in den letzten Jahren, wie würdest du das beurteilen, wie ist es in den letzten Jahren, hat sich das entwickelt? Nimmt die Angst davor eher zu oder das Befremden, bleibt es gleich, wird es immer besser? Fühlen sich die Leute immer mehr unter Druck?
Ich glaube, das ist, kann man nicht an einen Faktor ausmachen. Das ist, glaube ich, auch wiederum mehrdimensional. Man muss überlegen, wir haben jetzt die Bauwelt, wenn wir von der sprechen, kommt aus einer Zeit, wo aus einer Niedrigzinsphase und es wurde gebaut, es wurde gekauft, verkauft, super, super Sache. Riesenparty, alles wunderbar. Dann kam eben der Umschwung oder eben der Bruch mit dieser Zinspolitik oder auch eben das so die Niedrigzinsphase einfach. Ich meine, wenn ich meine Eltern frage, für welchen Zins sie ihr Haus finanziert haben und die mir dann sagen, also über 10%, weit über 10% und heute jammern Leute oder beschweren sich bei 3-4%, dann sagen die, verstehe ich auch nicht. Natürlich spielen da auch wieder andere Faktoren rein, dass das alles teurer geworden ist, dass die Materialkosten gestiegen sind, ja, alles klar. Das glaube ich, wir sind glaube ich so, also das ist so mein Empfinden, ich kann es aber tatsächlich nicht beweisen, dass wir irgendwie so ein Umbruch sind von einer Zeit, die da war und ich kann das aber nicht an konkreten Fakt ausmachen. Das
die ist gute so, alte Zeit.
Genau, das frage ich mich auch immer, wenn die so gut war, warum ändert sich alles, aber das ist eine andere Fragestellung. Das ist so mein Empfinden so, und das Thema Nachhaltigkeit und da spielt eben maximal die Taxonomie zum Beispiel mit rein oder ESG. Die Themen sind ja auch nicht neu. So, deswegen ist es einfach immer dann, wenn eine Gewohnheit sich ändern soll. Das kennt wahrscheinlich jeder von uns, die diesen Podcast hören oder auch die ihn gerade aufnehmen. Es ist nicht immer so easy. Also man freut sich nicht so darüber, wenn man irgendwie eine Gewohnheit ändern möchte. Und auch das ganze Thema, die Baubranche wurde darauf dressiert in den letzten Jahren, wie gerade schon mal gesagt, könnt ihr mitmachen, aber es wird trotzdem gekauft, gebaut, auch wenn es eben nicht gemacht wurde. Also es wurde so ein bisschen ernst genommen oder waren auch welche da draußen, ich will es gar nicht alle über einen Kamm scheren, die es wirklich ernst getrieben haben und auch die intrinsisch motiviert waren, die gab es natürlich auch, aber es war eben nicht die breite Masse. So, und deswegen war es immer die Leuchttürme, das war auch super und die waren auch super wichtig und auch Leute, die es vorangetrieben haben und ich glaube ich echt viel einen harten Kampf hinter sich haben, also wirklich die dafür sich eingesetzt haben und gemacht und getan haben und die habe ich auch allerhöchsten Respekt davor. Aber es war nicht dieses Absolute da. Also wenn man das heutzutage nicht berücksichtigt, wie tief ist eine andere Frage, dann wird es aber schon schwierig mit Finanzierung. So, und das war immer so meine Wahrnehmung, es war so eine Welle. Dann hat irgendjemand gesagt, ja, ist wichtig. Bis einer gefragt hat, ja, warum? Also, keine Ahnung, haben alle gemacht. Und dann wurde die Bauwelt so ein bisschen drauf dressiert, ja, ist jetzt da, aber Füße stelle halten, abwarten, geht weg wie eine Erkältung.
Okay, achso, ja,
und verstehe. Und das ist eben heute anders. Und das ist aber das Risiko oder die Gefahr und aber überhaupt kein Vorwurf an die Baubranche. Dieses Denken ist noch sehr, sehr häufig da. Ich war 2021 das erste Mal auf der Expo Real in München, also mit einer sehr großen Immobilienmesse. Große Baumesse, ne? Genau. Und da sind Sebastian und ich rumgelaufen, da waren wir gerade frisch bei List und damals.
Dein Geschäftsführer.
Genau. Da war dann die Taxonomie, hatten zwei Schutzziele schon definiert für die Bausache. Und dachten wir, okay, alles klar. Die müssten ja eigentlich dann soweit sein. Dann haben wir alle gefragt und die haben uns mit großen Augen angeguckt und meinte, wovon redet ihr? Okay. Das war für uns ein Moment, diese, das dann eine Realität, wenn in die Realität reinkommt, ne, und das ist überall, sind es am Ende des Tages Menschen, die da sitzen, die ihren Job haben, die Prozesse haben, die wenig Zeit haben in der Bauwelt, wo überall maximal Kohle hintersteckt, und dann müssen sie jetzt noch komplett neuen Themen beschäftigen. Mhm. Und deswegen, wir vergleichen es immer wie mit so einer Sanierung von einer Immobilie. Das wäre, ist gerade so, das ist ja ein Umbau oder eine neue Sachen im laufenden Betrieb. Das ist, mhm, ja nicht so, wir stellen einmal alles ein Jahr und dann geht's wieder los.
Genau, werden wir wiedergeboren.
Okay. Und da ist eben mit allen anderen Themen, mit Krieg, mit Corona, mit andere politische Lagen etc., kommt das jetzt noch dazu. Und deswegen kann ich schon verstehen, dass viele da sich abgehängt fühlen, was aber nicht heißen soll, dass ich das gut finde, sondern einfach nur, dass ich es verstehen kann. Das ist, glaube ich, auch die Aufgabe von Spezialisten im Bauwelt oder auch natürlich von Politik. Aber ich zeige eigentlich immer ungern auf Politik, weil ich immer eigentlich eher Eigenverantwortung nach vorne stelle, zu sagen, okay, das sind jetzt die Anforderungen, also lass uns doch eine Kommunikation aufbauen, die auch die Furcht nimmt. Das haben wir auch bei unseren eigenen Baukollegen gemerkt. Erstmal war das ein Riesenbuch mit 7 Siegeln und so, oh Gott, wie soll das denn gehen? Und dann haben wir es dir mal erklärt, auf einmal sagen die, wie, das ist alles?
Ja, okay, verstehe, ja, spannend.
Ich glaube, wir sind jetzt an dem Punkt, wo wir...
Genau, Jonathan, würdest du das Gespräch retten und das Thema EU-Taxonomie irgendwie einführen?
Entschuldigung. Genau, jetzt sind wir, glaube ich, an dem Punkt, wo wir das mal kurz erklären sollten. Ja. Was ist EU-Taxonomie überhaupt, und muss ich jetzt mehr Steuern zahlen?
Deswegen nicht, nein. Deswegen Taxonomie ist ein Begriff, da steht natürlich Tax drin, also Steuer, nein, es ist keine Steuer. Es ist auch kein Gesetz, es ist ein delegierter Rechtsakt, europäische Geschichte. Was dahinter steckt, ist eigentlich die Idee, dass die Europäische Union sich überlegt hat, okay, wenn wir jetzt die Bauwelt weiterhin regulieren wollen oder da irgendwie Änderungen hinbekommen, dann werden wir den alten Weg, wie wir es bisher immer gemacht haben, über Förderung, also so ein bisschen Anreiz schaffen, du kriegst was Gutes, wenn du irgendwie, keine Ahnung, keine fossilen Geschichten verbaust, haben die gemerkt, das funktioniert nicht. Weil trotzdem gekauft wurde, es wurde trotzdem gebaut. Und auch die Förderung, wenn man sich das anschaut, hat leider nicht zu dem Effekt geführt. Der Bausektor ist immer noch der größte CO2-Verursacher in Deutschland. Mhm. Also das ist immer, man muss immer schauen, wenn man der Gebäudebetrieb an sich hat, ungefähr 14%, wenn man aber die grauen Emissionen, also für die Materialien mit einrechnet, plus Strom und Fernwärme, dann kommt man auf ungefähr 40% Bausektor. So, das heißt, er ist schon ein Riesenhebel, und der Bausektor hat ja immer die Ziele verfehlt. So, das heißt, sie haben daraus gelernt. Dazu kam das Pariser Klimaabkommen von 2015, also 1,5 Grad. Und eigentlich ist das Thema Taxonomie, ESG und was das alles ist, die Umsetzung des Pariser Klimaabkommens. Und dazu kommt...
Von der EU.
Genau. Ja. Und dazu kommt, dass die Taxonomie am Ende des Tages nur ein Klassifizierungssystem ist. Was ist ein nachhaltiger Kapitalstrom? Und das ist ja nicht nur für Gebäude oder Bauwirtschaft, sondern es ist auch für Energiewirtschaft, gibt es genauso eine Taxonomie. Der Vorteil ist, im Baubereich, die ist relativ gut beschrieben, was das bedeutet am Ende des Tages. Und damit sollen eigentlich einheitliche Spielregeln definiert werden, damit jeder weiß, auch Investoren, Bauherren, Baubetriebe oder Planer, wer auch immer, sollen wissen, okay, das sind die technischen Kriterien, die muss ich umsetzen, um eben diese Taxonomie zu erfüllen.
Wer beschreibt es?
Das kommt von der Europäischen Union. Also das ist auch, wie gesagt, das ist öffentlich. Es gibt 6 sogenannte Schutzziele. Also die Logik ist von der Taxonomie eigentlich, mache etwas besonders gut und vernachlässige das andere nicht. Schutzziel plus Do No Significant Harm Logik. Man kann sich das frei aussuchen. Es gibt Klimaschutz, Klimawandelanpassung, Kreislaufwirtschaft, Wasserschutz, Biodiversität, Umweltverschmutzung. Das sind die Ziele. Und dann kann man sich eins aussuchen, und die anderen sind dann quasi, darf man aber nicht vernachlässigen.
Und das gilt aber für uns jetzt in der Bauwirtschaft genauso wie, weiß nicht, für einen Hersteller von einem 3D-Drucker.
Genau, wenn der da in diesen Kapitalstrom reinfällt, in eine Branche, wo es eine Taxonomie gibt, das ist eben tatsächlich...
Es gibt nicht in jeder Branche eine Taxonomie.
Das noch nicht. Das ist auch ein großer Kritikpunkt an der ganzen Geschichte, und auch ich persönlich sage nicht, dass das Ding perfekt ist. Ne? Auch die Kriterien und Anforderungen für die Bauwelt. Also wenn man zum Beispiel sagt, ich habe mein Schutzziel Klimaschutz, dann muss ich 10% unter GEG sein. Wenn ich größer 5000 Quadratmeter BGF sein, muss ich einen Blower-Door-Test, Demografiemessung und eine Ökobilanz berechnen. Plus die DNSH-Kriterien, Do No Significant Harm-Kriterien. Aber das war es dann auch im Neubau. Und das ist natürlich noch nicht perfekt, aber es ist halt einfach mal der Versuch und mal jetzt sich etwas zu überlegen, wie kann man das angehen. Und deswegen finde ich es eigentlich eine gute Sache und vor allen Dingen, dass auch eher, dass die Spielregeln gleich sind einfach.
Ja, und wer genau, also in der EU, welche Institution steckt dann hinter dieser Beschreibung jeweils?
Abgeleitet ist es eigentlich vom Green Deal oder Fit for 55 Programm. Da ist es eigentlich so mit entstanden. Dahinter steckt noch der EU Action Plan, ganz viele Themen. Um das einzeln zu erklären, bräuchten wir, glaube ich, noch eine Sonderfolge für diesen Podcast. Aber das sind so die Kernelemente davon.
Ja, aber es steckt da so ein bestimmtes Büro oder eine Abteilung?
Das ist eigentlich die Europäische Kommission.
Von der Kommission kommt es, okay.
Genau. Die Taxonomie ist dahingehend wichtig, weil das ganze Thema Reporting, Nachhaltigkeitsreporting für die Unternehmensebene, aber auch für die Finanzwelt haben sich sehr verändert. Für die Unternehmensebene ist die CSRD, das ist so die Berichtspflichterstattung für Unternehmen, also Nachhaltigkeitspflichtreporting. Da muss offengelegt werden, wie viel CAPEX, OPEX und Umsatz entspricht der Taxonomie als Beispiel. Die SFDR, das ist die Offenlegungsverordnung und das ist eben, die beiden Dinge sind die juristischen Schwerter dahinter. Da muss dann quasi offengelegt
werden. Das sind aber für Unternehmen ab einer bestimmten Größe, oder?
Genau. Bei der CSRD, seit diesem Jahr müssen börsennotierte Unternehmen reporten, also müssen anfangen und nächstes Jahr dann erstmalig dann diese Daten quasi offenlegen. Das geht zu den Wirtschaftsprüfern, das in Jahresbericht. Ab 2025 ist eigentlich fast der ganze Mittelstand dran. Also auch wir als LIS-Gruppe müssen dann reporten und dann 2026 das erste Mal den Bericht oder das Reporting veröffentlichen.
Ja.
Und das ist auch der Kern oder die Idee dahinter, Transparenz. Die Taxonomie ist nicht verpflichtend, man muss es nicht machen. Man muss dann aber nur offenlegen, dass ich es nicht gemacht habe.
Was passiert dann, wenn man es nicht macht?
Das ist der große Punkt, weil die EU hat gesagt, wir gehen nicht mehr, wie gesagt, die Bauwelt direkt an, sondern wir gehen das Kapital an. Also wir versuchen, Kapitalströme in eine gewisse Richtung zu lenken und geben dafür Vorgaben, was das denn beinhaltet. Das heißt konkret, wenn ich es nicht mache, gehe ich eigentlich ein sehr hohes wirtschaftliches Risiko ein, weil die Immobilie ein höheres Risiko darstellt, in der Bewertung zum Beispiel. Und dann kann es dazu führen, dass ich schlechteren Zins bekomme oder vielleicht gar keine Finanzierung mehr. Und dazu kommt, wie gesagt, bei der CSRD für Unternehmen, da muss offengelegt werden, wie CAPEX, OPEX, Umsatz entspricht der Taxonomie. Wenn ich das jetzt nicht mache oder sage, ich habe 0% entspricht dem, geht das in meinen Jahresbericht und damit geht dann zur Bank und sagt ihr dann, zeig mal, und da steht dann 0% drin, dann ist vielleicht nicht so super.
Okay, gut. Ich glaube, zu dem Thema Konsequenzen wollten wir auch später noch kommen, ne? Jonathan, wie ist das jetzt eigentlich, jetzt sind viele unserer Hörer Ingenieure, sprich Planende. Was verändert sich für die?
Wieso fragst du das mich? Ich würde die Frage einfach weiterreichen. Ja. Also was bedeutet das für Planende, aber also was ist auch ganz konkret? Ist da jetzt was zu tun oder ist es jetzt erstmal wichtig zu wissen, was es ist? Also wir denken schon mal ja, deswegen wollten wir auch den Podcast machen. Und dann also ab wann hat es direkte oder indirekte Auswirkungen auf die Arbeit von Planenden? Also zum Beispiel jetzt der Mittelständler, da gibt es ja, glaube ich, die größeren Büros, die größeren Architektur- und Ingenieurbüros, die könnten dann schon betroffen sein von Reporting-Pflichten, mit denen sie sich auseinandersetzen müssen zumindest. Auf einer unternehmenswirtschaftlichen Seite, aber bis hin zum konkreten Planungs- und Baualltag.
Es betrifft ja eigentlich alle. Die großen Planungsbüros noch mehr, weil wenn die selber reportingpflichtig sind. Es betrifft aber auch kleinere Planungsbüros, die jetzt nicht reportingpflichtig sind, aber die ja dann wahrscheinlich Aufträge haben wollen, wo das eine Vorgabe ist. Also muss das in die Planung einfließen. Und das ist eben das Angenehme bei der Taxonomie. Da stehen ja genau technische Kriterien. Also was muss man umsetzen? Also muss man eigentlich, die Planungswelt müsste sich diese Kriterien anschauen, die öffentlich sind. und müsste das dann quasi für sich bewerten. Also die Bauphysiker, was ist mit Energiebedarf, wie hoch darf da maximal sein? Und dann quasi das abzuleiten, wie muss ich denn meine U-Werte zum Beispiel, meine TGA dimensionieren, um da hinzukommen.
Also ähnlich wie jetzt irgendein KfW-Standard einzuhalten.
Ja, genau. Es ist immer sehr wichtig, vorher das abzufragen, auf Bauherrenseite oder Vergabestelle, wie auch immer. Ist das ein Wunsch, weil das im Nachgang noch einzuspielen, ist eigentlich nicht möglich. Ja. Deswegen, also was für eine Auswirkung auf die Planenden, eigentlich die Auswirkung, dass da jetzt neue Anforderungen da sind, wie zum Beispiel Ökobilanz, und da ist halt die Frage, wie das Büro aufgestellt ist. Ne? Also ist ein Büro, kann das sowas, oder Zirkularitätsbewertung, ist sowas möglich, Klimarisikoanalyse, was immer gemacht werden muss, ist sowas möglich, ja, nein. Das sind, glaube ich, eher die Fragen. Natürlich, die größeren Büros müssen sich denn noch davon unabhängig mit dem Thema Reporting beschäftigen. Aber eigentlich kommt man, wenn man so möchte, eine neue Planungsebene oder neue Werkzeuge in die Planung mit rein.
Vielleicht können wir kurz diese drei Analysen, die du gerade genannt hast, vielleicht können wir die kurz erläutern. Mhm. Weil ich könnte mir vorstellen, dass auch schon in vielen kleinen Büros, gerade so klassischen Büros, auch das vielleicht noch nicht so bekannt ist oder das eine Dimension davon. Also und ist es stemmbar, oder ist es was, das ich dann immer outsourcen sollte oder muss? Mhm.
Genau, Thema Ökobilanz ist
Ökobilanz,
genau,
und Zirkularitätsanalyse.
Und Klimarisikoanalyse. Genau. Also Ökobilanz ist eigentlich nichts Neues, wenn man so möchte. Wie gesagt, ich hatte es auch im Studium schon dazu Kurse gehabt. Ich habe es selber schon sehr lange, rechne schon sehr lange, und es ist eben mit BIM, also mit digitalen Modellen möglich, daraus eine Ökobilanz zu berechnen. Es ist auch heute schon in der KfW, wenn man eine Neubauförderung haben möchte, ist es eigentlich eine Grundvoraussetzung. Man muss dann sogar einen Benchmark einhalten. In Dänemark ist es sogar so, wenn man keinen Benchmark einhält, also ganz CO2-Emissionen im ganzen Lebenszyklus, das kann man mit einer Ökobilanz dann berechnen, dann kriegt man keine Baugenehmigung. So, und Deutschland ist halt eigentlich häufiger in der Vergangenheit, wenn man es jetzt mal anschaut, war immer erst fördern, dann fordern. Deswegen das so als erster Tipp oder Hinweis an die Büros, wenn sie es noch nicht können, entweder sich Partner zu suchen, die es können, oder sich halt selber diese Themen drauf schaffen. Also allgemein ist die Ökobilanz, man kann damit über einen definierten Betrachtungszeitraum, und es ist nach standardmäßig für 50 Jahre angesetzt, so ist es genormt. Ob das immer richtig ist, ist eine andere Frage, aber so ist es halt. Dann guckt man sich die zum Beispiel die CO2-Emissionen über den ganzen Lebenszyklus, also über die Herstellung, über die Nutzung, über den Bau bis hin zur Entsorgung. Guckt man sich alle Emissionen an, und so kann man auch dann, wenn man zum Beispiel von grauen Emissionen spricht, das kann man über die Gebäudeökobilanz bilanzieren. Und dann ist immer die Frage, dann habe ich einmal die grauen Emissionen und ich habe immer die betriebsbedingten Emissionen, die ja gerade in Deutschland nur im GEG erfasst werden. Das heißt, die ganzen grauen Emissionen werden gar nicht erfasst.
Kannst du nochmal erklären, was das ist, der Unterschied?
Graue Emissionen ist eigentlich die ganzen Emissionen, die indirekt durch diesen Bau entstehen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel einen Quadratmeter Dämmung oder sowas herstellen muss, oder auch Holz.
Transportieren,
genau,
und so weiter. Okay.
Mhm. Exakt. Und das verursacht ja alles eigentlich Emissionen, und die werden bisher im Gebäudebereich nicht erfasst, sondern es werden nur die Emissionen erfasst, die durch den Gebäudebetrieb entstehen, also durch Heizen, Kühlen, Lüften, was auch immer.
Das ist, glaube ich, auch ein Grund, warum zum Beispiel ein Holzhaus nicht unbedingt nachhaltig sein muss, ne? Wenn das Holz von sehr weit weg her transportiert wurde,
exakt,
steigt die Graue und so weiter.
Das ist halt auch immer der Punkt, warum ich meinte, wir bevorzugen kein Material. Es gibt nicht den einen Champion, der in allen Kategorien gewinnt. Es ist immer ein Abwägen. Es gibt, der eine ist da besser, das andere Material ist da vielleicht besser. Es gibt kein Material, genauso wie eine Energieform, die nur Vorteile hat. Das ist, funktioniert leider nicht. Es ist eben nicht nur die einfache Lösung, ich mache das und dann habe ich keine Probleme. Das funktioniert leider nicht. Aber dafür gibt es eben Werkzeuge. Und diese Ökobilanz ist zum Beispiel so ein Werkzeug, um einfach transparent zu machen und auch Vergleiche zu machen. Was sind denn die Emissionen zum Beispiel von einem Material, von einem Energiesystem oder was auch immer? Und dann weiß ich einfach, welche Emissionen habe ich über den betrachteten Lebensraum von meiner Immobilie. So, und wie gesagt, bei speziell je energieeffizienter die Gebäude sind, ne, desto höher ist der Anteil der grauen Emissionen, weil einfach der Betrieb immer weiter runtergeht. Okay. Das kann man damit bewerten. Und wie gesagt, das ist bei KfN, also klimafreundlicher Neubau, die KfW-Förderung, Es ist ein Must-Have. Also das muss ich da Minimum machen.
Okay. Das zweite Tool
war Zirkularitätsanalyse.
Genau, Zirkularitätsanalyse. Da ist das die Problematik in Anführungsstrichen noch, dass es eigentlich noch keine Norm gibt. Die sind gerade in der Bearbeitung. Also es gibt ganz viele unterschiedliche Methoden. Und zum Beispiel Sebastian Theissen, mein Geschäftspartner, der widmet sich in seiner Doktorarbeit diesem Thema. Und da gibt es ganz viele Möglichkeiten, wie man das bewerten kann. Das ist auch so ein bisschen das Problem. Aber wie gesagt, die Normung wird da gerade vorangetrieben. Also da wird es wahrscheinlich in den nächsten Jahren was geben, dass es eine genormte Methode gibt, wie ich dieses Thema Zirkularität bewerte. Man kann das aber heute schon machen, wenn man sich halt sich überlegt und anschaut, welche Methoden gibt es. Es gibt auch, das kann man wieder mit BIM-Modellen machen, tatsächlich. Also zum Beispiel Madasta ist so ein Anbieter, eine Plattform, die mit BIM-Modellen das Thema Zirkularität, Kreislaufwirtschaft bewerten kann. Und da geht es eben, die ist die Fragestellung erstmal, wie viel Recyclingmaterial kann ich einbauen oder wie viel Material kann ich recyceln? Aber auch, wie kann ich Dinge zurückbauen? Also kann ich jetzt zum Beispiel eine Stütze wiederverwenden oder wie ist etwas verbunden? Also habe ich zum Beispiel, komme ich an den Lüftungskanal heran oder muss ich dafür erst die Abhangdecke demontieren oder wie hoch ist der Aufwand? Das kann man mit dem Thema Zirkularität bewerten und das Thema Zirkularität an den Fokus, das ist der Fokus Ressourcenschonung. Ne? Also wie kriege ich hin, dass ich nicht mehr nur Primärmaterial einbinden kann, sondern wie kann ich auch Sekundärmaterial einbinden?
Also bestehende Gebäude auch so ein bisschen als Materiallager.
Genau, das ist ja auch Kernidee davon. Dagegen schießt häufig noch die Normung in Deutschland.
Okay.
Also, sei es R-Material, R-Beton irgendwo einzusetzen. Das ist von, also Hersteller haben sich auf den Weg gemacht, da gibt es auch die ersten Hersteller, aber es ist noch nicht flächendeckend der Fall. Wir hatten ein Projekt zum Beispiel, da haben wir kein R-Beton bekommen, weil kein Lieferant das hätte liefern können, also für Ortbeton. Und das ist wiederum eine Mindestvorgabe auch in der Förderung. Also wenn ich eine Neubauförderung habe, die große Förderung, nennen wir es mal so, dann muss ich einen gewissen Anteil von meinem Beton aus Recyclingmaterial verbauen. Unser Problem war, dass wir keinen Beton bekommen haben in der Region und zu dem Zeitpunkt war dann die Förderung nicht möglich, weil da die KfW auch nicht abgerückt ist. So, und kommt eben dazu und das ist auch so ein bisschen das allgemeine Thema bei Nachhaltigkeit, bei Zirkularität. Vieles, was ich sehe, ist super Ideen und auch richtig. Und man muss auch, wenn man halt neue Wege geht und Innovationen, muss man schon auch gewisse Dinge ausblenden. Aber wir merken es auch immer häufig bei uns, da kommt sehr häufig auch dann die Praxis oder der Alltag dazu. Ne? Also ich darf zum Beispiel gar nicht irgendwelche Stützen direkt wiederverwenden. Oder die Stützen sind eigentlich, weil ja immer das Wirtschaftsgebot galt in den letzten Jahren, so ausgequetscht auf den letzten Millimeter, dass ich die überhaupt nicht woanders einbauen kann. Oder ich darf die nicht mehr einbauen, sobald ich die einmal angepackt habe. Also Holzstützen zum Beispiel oder Holzbinder, keine Chance.
Ja.
Weil dann du kannst das machen, aber dafür brauchst du einen Prüfstatiker, der quasi wieder gesagt, die Dinger passen noch, weil die wahrscheinlich mit einer alten Norm ausgelegt wurden.
Also auch wieder Aufwand und Kosten in dem Fall.
Sehr viel. Und das sind eben all die Dinge, die man wissen muss. Ne? Also das ist nicht nur, ich kann jetzt eine Ökobilanz oder ich kann die Zirkularität bewerten, sondern man muss auch dann wiederum die Baupraxis da reinbringen. Kann ich das überhaupt machen? Wie ist der Produktionsprozess? Also zum Beispiel Fertigteile aus Beton, aus R-Beton zu machen oder aus Beton oder Zement, der nicht so CO2-intensiv ist, wo es auch schon Alternativen gibt. Kann man machen, gibt es auch schon Anbieter. Und da muss man nur wissen, dann ist meistens die Abbindezeit länger. Das heißt, sie brauchen einfach länger, bis sie fertig gebacken sind, einfach gesagt. Das muss man alles in diesen Bauprozess einbinden. Denn das meinte ich auch vorhin, man muss sich damit beschäftigen. Man muss all diese Themen sich beschäftigen. Das ist auch der Grund, warum wir so viele unterschiedliche Disziplinen haben. Und deswegen kann ich auch nachvollziehen, dass viele dann aufsteigen. Oder wenn es halt das erste Mal nicht sofort klappt, das haben wir auch mit selber erlebt, dann Bauprojekte, die so ein bisschen ruckeln, da steigen dann viele aus und sagen, das klappt nicht.
Das ist so nach dem Motto, der Bau an sich ist schon schwer genug.
Genau.
Okay. Also die Komplexität, die du gerade beschrieben hast, die ist ja unheimlich hoch.
Ja.
Gerade das dann in einer Analyse irgendwo auf den Punkt zu kriegen und zu beschreiben, ja, das ist so zirkulär oder dieses zirkuläre Potenzial steckt da drin. Und eigentlich ist es auch schon fast eine Art neues Berufsfeld in der Baubranche.
Absolut.
Das da am Entstehen ist.
Absolut. Aber es ist auf jeden Fall komplex, wenn es um tragende Elemente geht. Alles, was Statik und Brandschutz und sowas betrifft, ist echt ein rotes Tuch in Deutschland, sagen wir es so. In Holland zum Beispiel sind wir maximal entspannter als bei uns. Und das erleben wir auch, wenn wir mit Kunden sprechen. Wenn ich etwas häufig kriege, die Antwort, wenn ich es in Deutschland hinbekomme, diesen Aspekt mit Zirkularität, Kreislaufwirtschaft, dann klappt das eigentlich in anderen Ländern auch. Das heißt jetzt auch wiederum, was ich häufig gehört habe, ist halt der Gedanke, dass wir in Deutschland viel zu krasse Anforderungen haben oder schon viel weiter sind oder guck doch mal auf die Nachbarländer, die sind nicht so bescheuert wie wir, was machen wir hier eigentlich? Dann sage ich immer, ja, so ganz stimmt das gar nicht, weil Deutschland ist nicht so weit vorne, wie man vielleicht immer denkt. Also die skandinavischen Länder, Holland, Frankreich, wie sie alle heißen, sind da schon echt noch ein Schippchen voraus an Anforderungen und Regulatorik. Aber auch das Thema Zirkularität wieder zurückzukommen, ist alles, was so Ausbaumaterial, also Klinker und sowas oder Fassadenmaterial oder sanitäre Einrichtungen, wenn man es so möchte, das ist natürlich sehr gut machbar. Das haben wir auch schon selber bei Projekten gemacht. Also es gibt ja Baustoffbörsen, wo man sich anschauen kann, gibt es da irgendetwas, was ich jetzt für mich verwenden kann? Das ist auf jeden Fall funktioniert. Da muss man wiederum auch dann wissen, diese Baustoffbörsen machen nichts auf Vorrat, sondern kauf es und hol es ab. Wir können es nicht lagern. Ne? Deswegen, das meinte ich damit, es ist auf jeden Fall möglich und man kann es auch umsetzen, auch in die Baupraxis. Man muss sich damit einfach nur beschäftigen.
Okay. Ja. So viel zur Zirkularität.
Und jetzt haben wir noch das Dritte.
Ja. Thema Klimarisikoanalyse. Das ist wirklich von den drei Sachen an einer Ebene, wenn man sich den Kapitalmarkt so ein bisschen anschaut und Versicherungswelt tatsächlich an höchsten hängen, weil man hat es jetzt gesehen im Ahrtal, in Niedersachsen, Hamburg, was passiert, wenn Wasser kommt, wenn Massen an Wasser kommt. Oder wenn Winterstürme kommen oder.
Also man muss dazu sagen, wir nehmen auf im Januar 2024 und da ist Niedersachsen noch großflächig Hochwasser.
Genau.
Und in Köln, in der schönen Winterwelt.
Ja, absolut. Der Rhein hält sich in seinen Grenzen.
Nach zwei chaotischen Tagen. Ist artig,
ja. Genau, und ich war damals im Ahrtal, weil meine Freundin oder die Familie von meiner Freundin kommt da aus der Gegend. Und ich war dann da zum Aufräumen.
Ich war auch da.
Echt?
Mhm, also das war krass, ja.
Ich war in Ahrweiler in der Altstadt.
Ich auch.
Echt? Also es war, ich bin da unten in der Altstadt gegangen und da war ja genau das Problem, unten ist, ich nenne es jetzt mal Neustadt und auf der anderen Seite sind ja dann die Weinberge. Ne? Das war ja wie so ein Trichter dann. Und da waren Bilder und was ich da gesehen habe, da sah es aus, das kannte ich eigentlich nur aus dem Fernsehen nach der Kriegszeit damals hier.
Ja, voll.
Das war komplett irre. Und die Leute waren, die da rumgelaufen sind. Das war auf jeden Fall sehr, sehr beeindruckend und maximal erschreckend für mich und auch sehr bedrückend. Für mich, ich bin ja nur da einen Tag zum Helfen oder mehr ein bisschen zum Helfen. Andere Leute haben da die ganze Existenzen verloren und die kämpfen bis heute noch. Also für mich war das schon krass, aber ich könnte mir das überhaupt nicht mal ansatzweise vorstellen, wie das für die sein muss, die einfach jetzt alles verloren haben. Und bis heute damit kämpfen einfach. Und das war aber für mich auch so ein Moment, wo ich dachte, okay, das ist dann schon krass, was passiert, wenn einfach so eine Wassermasse kommt. Oder wenn sich das Klima einfach verrückt spielt. Da kann man wieder sagen, ja, es ist nicht repräsentativ, ja, ich weiß, geschenkt. Aber das ist eben ein Werkzeug, das Versuchen vorauszusagen, wie sich das Klima ändert. Ist das Thema Klimarisikoanalyse. Also Klimarisikoanalyse betrachtet ein Grundstück und ein Gebäude hinsichtlich möglicher Klimarisiken in den nächsten Jahren. Das heißt, man guckt in die Zukunft, versucht man zu schauen, mit Hilfe von Daten vom Weltklimarat. Da gibt es verschiedene Szenarien, die werden dann, also einmal Best Case, Worst Case und in der Mitte gibt es noch was. Und dann guckt man sich an, wie sind Winterstürme, was ist mit Hochwasser, was ist mit Flusshochwasser, was ist mit Hitze, was ist mit Kälte, Schneelasten, erhöhen sie sich, Winterstürme etc. Das guckt man sich alles an und dann kann man sehr gut bewerten, weil diese Daten auch sehr genau sind, was für ein Risiko ist in den nächsten Jahren bei diesem Gebäude in der Region wahrscheinlich. Wir haben jetzt mehrere Projekte gemacht, auch die Klimarisikoanalysen durchgeführt. Und das Gute an diesem Werkzeug ist, wenn man da etwas findet, und das ist wiederum auch Teil der Taxonomie, also wenn man eine Klimarisiko durchgeführt hat, die man machen muss, sonst keine Konformität bei Gebäuden, und man findet ein hohes Risiko, dann muss man beim Neubau sofort bauliche Maßnahmen ergreifen, um eine gewisse Klimaresilienz hinzubekommen. Mhm. Das war jetzt bei mehreren Projekten der Fall, so dass man bauliche Maßnahmen treffen musste, denn macht man das nochmal und wenn es dann durch ist, also das Risiko weg ist, dann ist es okay, dann kann man das so machen. Aber die muss man bei Fertigstellung umgesetzt haben, um eben diese Klimaresilienz dahin zu kommen. Versicherer, Banken, ganze Finanzwelt, super wichtiges Thema für die. Weil sie ist natürlich speziell für Versicherer. Ne? Also kriegt man doch eine Versicherung für die Immobilie, also Elementarschäden oder was auch immer. Wenn nicht, Finanzierung schwierig. Mhm.
Okay. Und wer macht so eine Klimarisikoanalyse? Ist es ein Ingenieurbüro oder?
Es gibt mehrere Möglichkeiten. Es gibt Versicherungen, die das anbieten. Wir machen das bei uns auch. Ich habe es bisher noch nicht bei klassischen Ingenieurbüros gesehen. Vielleicht ist es auch noch nicht auf der Agenda gewesen. Also wir nutzen das tatsächlich bei uns. Und das ist auch zu deiner Frage zurück, was für Einfluss hat das auf die Planungsbüros? Wir nutzen das Thema Klimarisikoanalyse bei uns auch als Planungsinstrument, um als Startpunkt für die Planung, damit ich sehe, was muss ich beachten. Also muss ich im Worst Case das Gebäude um 1 Meter anheben oder ich muss eine komplett andere Kälteleistung da reinbringen, weil die Daten von heute eben nicht diese Szenarien bewerten.
Ich fände es schön, wenn der Yannick nochmal kurz zusammenfasst. Was jetzt für die Planenden wichtig ist oder was würdest du jetzt Planenden mit auf den Weg geben zum Thema EU-Taxonomie, wenn sie jetzt wissen, also nachdem sie jetzt wissen, was es überhaupt ist und die so viel dazu gehört haben, was ist jetzt wichtig?
Du hast gerade gesagt, erster und wichtigster Punkt, beschäftigt euch damit. Guckt euch die Kriterien an, bewertet das für euch. Ganz wichtig, weil auch wenn es vielleicht noch nicht bei allen Büros und Wohnungsbau oder Einfamilienhäuslebau oder Planer, das wird noch ein bisschen dauern, bis es da angekommen ist. Von der Logik wird es auch da ankommen, weil auch alle, die halt irgendwie Kapital benötigen, werden diese Fragen bekommen. Egal, ob ich jetzt ein Familienhaus baue oder ein großes Büro. Das ist eigentlich total egal. Deswegen der erste Appell, beschäftigt euch damit und dann analysiert für euch, kann ich das bei mir schon abfertigen oder muss ich dafür externe Partner suchen? So, aber das zumindest, dass man weiß, was kommt auf einen zu. Selbst wenn es, wie gesagt, heute noch vielleicht noch nicht der Fall ist. Dieses wird sich nicht durchsetzen. Ich kenne ich nur via Internet, setze ich auch nicht durch. Ist vielleicht nicht die beste Idee, das so weiterhin oder zu sagen, ja, das kommt nicht auf mich zu, weil meine Kunden, die ich habe oder wo ich in dem Bereich, in dem ich bin, da ist es keine Anforderung. Das würde ich sehr dringlich widersprechen und sagen, beschäftigt euch damit.
Gleichzeitig wollen wir auch Mut machen und wollen dann natürlich nochmal daran erinnern, was du zu Anfang gesagt hast, es ist trotz allem nicht so kompliziert und unschaffbar, wie es vielleicht wirkt. Weil ich finde, auch wenn man das jetzt hört, wie wir hier reden, dann denkt man schon auch irgendwie, okay, boah, wie soll ich das in meinen normalen Arbeitsalltag noch integrieren? Ne?
Absolut.
Wir haben einige sperrige Begriffe auch mit drin, die man kurz kennenlernen muss, aber ich glaube, dann lichtet sich schnell das Dickicht.
Exakt. Und ich bin immer ein Freund davon, also bin ich auch trainiert tatsächlich, einfach die Fakten auf den Tisch und nichts beschönigen. Deswegen, ich kann es nachempfinden, dass es wahrscheinlich gerade ein bisschen negativ wirkt oder sagt, oh Gott, wie soll das denn klappen? Aber zur Wahrheit gehört dazu, wenn ich diese Erwartung schüre oder sage, das ist jetzt die Erwartung und dann wird alles super und dann klappt das eben beim ersten Mal nicht. Und diese Erfahrung haben wir halt jetzt schon häufiger gemacht, dann ist immer eine sehr große Frustration da. Und dann sagt man immer, habe ich häufig gehört, das hat mir so genau keiner gesagt oder keine Ahnung. Es geht ja darum, dass die Leute wissen, was genau heißt das, also Sicherheit. Also mit Informationen, was kommt auf die zu? Und dass man natürlich im ersten Augenblick denkt, wie soll ich das schaffen? Absolut normaler Reflex, egal was, nicht nur bei diesem Thema, sondern allgemein. Und das ist mir so wichtig, zu sagen, es klingt jetzt vielleicht negativ, aber das sind nun mal die Fakten, die auf dem Tisch sind. Das sind die Anforderungen. Und ja, das wirkt wie ein Riesenberg, natürlich. Aber wir reden, also der Podcast ist ja für Planer zum Beispiel. Ich meine, viele haben ein eigenes Planungsbüro, gründet mal in Deutschland eine Firma. Das ist echt nicht geil. Also das ist ein Riesenaufwand und Akt und das wird trotzdem gemacht. Oder ein anderes Beispiel, Kinder, also Eltern sein oder was auch immer. Das ist ja alles immer beim ersten Kind, also ich habe noch keine Kinder, deswegen kann ich es nicht nachfinden, aber wahrscheinlich ich habe jetzt ein Kind, was soll ich machen? Oh Gott. So, und es ist einfach diese Dinge annehmen, sich bewusst machen, was kommt auf mich zu, und dann eben nicht den Kopf zumachen, sondern eher beschäftigt euch damit. Seid euch im Klaren, dass es ein bisschen dauert und das beim ersten Mal Versuch wahrscheinlich in die Hose geht, aber dann kontinuierlich dranbleiben und dann kommt dieser Effekt, den ich gerade meinte.
Beim dritten Kind wird alles leichter.
Das weiß ich nicht.
Das meintest du doch, oder?
Aber dann kommt der Moment, wo man merkt, okay, alles klar, das ist, tut gar nicht so weh und ist gar nicht so komplex, wie man vielleicht denkt. Ich kann so sagen, natürlich, ich beschäftige mich seit sehr lange mit diesen Themen und schreibe auch, und ich versuche meine Doktorarbeit auch in diese Richtung zu schreiben, was eine super Idee ist mit der eigenen Firmengründung.
Du promovierst noch nebenbei?
Ja.
Okay.
Genau.
Also, voller Euphorie. Ja.
Optimistischer Typ ist er schon mal.
Ja, ich bin auch guter Dinge, dass ich Ende des Jahres fertig bin. Also wenn das meine Doktormutter hört, ich werde fertig. Okay. Deswegen, ich bin immer ein Freund davon, einfach die Fakten auf den Tisch und nichts beschönigen. Und natürlich ist immer dann das Risiko da, dass manche aufsteigen. Ja, aber die andere Möglichkeit ist, es werden Leute machen. Das ist einfach der Punkt. Und wenn es die großen Büros ist, sind es die großen Büros. Ne? Deswegen, ich sehe es immer so, diese Marktlage aktuell diskutiere ich auch häufig mit anderen aus der List-Gruppe. Man kann jetzt den Kopf in den Sand stecken, oh, alles blöd, alles funktioniert nicht mehr. Und damit so umgehen und nicht sagen, okay, ich höre auf. Oder aber, das habe ich auch schon häufiger gesehen und auch mit anderen diskutiert, ich sehe es als Chance, die neuen Kriterien und Anforderungen, die da sind. Und kann darüber quasi auch, wenn es um Marktanteile, was auch immer geht, zu sagen, okay, darüber kann ich ja vielleicht einen Schritt nach vorne gehen.
Ja, und wir haben ja auch schon gerade gesagt, dass dadurch auch fast schon neue Berufsfelder entstehen und so weiter.
Das ist zum einen, also neue Berufsfelder auf der einen Seite, auf der anderen Seite auch einfach eine große wirtschaftliche Chance für die Planenden, sich früh mit dem Thema auseinanderzusetzen und bei den Ersten dabei zu sein, gerade in den Planungsbüros, die dann da Wissen haben und dann einen Wettbewerbsvorteil daraus generieren. Jetzt, um das abzuhaken vielleicht auch, wir haben jetzt hier einen Einstieg in die Thematik mit unserem Podcast. Was sind gute Startpunkte, die du empfehlen kannst, um dann wirklich, wo du sagst, oh, beschäftigt euch damit. Wo sind gute Anlaufpunkte, wo sind Quellen?
Die Urquelle, wenn man so möchte, ist der Text von der EU. Den gibt es auch auf Deutsch, also ist nicht Englisch, auch auf Englisch, aber gibt es auch auf Deutsch. Das kann ich auf jeden Fall empfehlen. Dann gibt es Angebote von der DGMB zum Beispiel. Es gibt sehr viel Literatur darüber. Es gibt von den großen Wirtschaftsprüfer, haben dazu sehr viel veröffentlicht. Also es gibt sehr viel Material dazu tatsächlich. Und DGMB zum Beispiel bietet dafür Schulungsseminare an, andere wahrscheinlich auch, aber die weiß ich jetzt leider nicht aus dem Kopf. Deswegen, es gibt schon sehr viel Material dazu.
Super.
Wollen wir noch kurz auf die anderen Akteure ein bisschen eingehen?
Ja, gerne. Das ist so ein bisschen, ich glaube auch dieser Grundmechanismus hinter der Taxonomie, hinter dieser Beschreibung und Klassifizierung, ist ja so follow the money. Also da, wo das Geld hingeht, da, das ist der Hebel, eben um die Klimaziele zu erreichen. Und da tun wir vielleicht unseren Blick jetzt von der oder in der Baubranche, von den Planungsbüros eher zu den Entwicklern hin und auch zu den Banken, oder?
Ja, genau. Das ist eben, es betrifft die ganze Branche. Ne? Es ist nicht nur die Planenden, sondern die Baufirmen, die Banken, also alle, die irgendwie in diesem Bereich unterwegs sind, Immobilie, Gebäude. Deswegen für die Entwickler ist eigentlich die große Fragestellung, welche Schutzhebel möchte ich haben? Also das betrifft natürlich auch die Planenden, aber erstmal die Entwickler. Wir haben im letzten Jahr also sehr häufig gesehen, dass Taxonomie eine Voraussetzung war, um den Auftrag zu bekommen. Also sei es unsere Baufirmen, da steht in der Ausschreibung drin, dass man Taxonomie füllen muss oder dass man es nachweisen muss, danach bauen muss. Und die Entwickler sind natürlich, je nachdem, wie viel Fremdkapital sie haben, holen sie es ja irgendwo her. Und da kommen natürlich auch dann die Banken in die Richtung oder mit ins Spiel. Die sind natürlich durch die BaFin, also die Aufsichtsbehörde in Deutschland, die
Finanzaufsichtsbehörde.
Genau, danke. Die sind natürlich da noch ein bisschen, auch das Reporting bei denen ist ein bisschen anders, aber die müssen am Ende des Tages auch für sich bewerten. Wenn jetzt Projektentwickler A zur Bank geht und sagt, ich hätte gern x Euro an Kapital für diese Entwicklung, dann wird die Bank fragen, ja, dann zeig mal bitte oder mach Transparenz, wie nachhaltig dein Produkt ist. Einfach um eben wiederum, dass die Bank ihr eigenes Risiko abschätzen kann. Also welches Risiko gehe ich damit ein, wenn ich dieses Projekt finanziere? So, und das ist einfach, geht bei denen ein.
Und die Finanzwirtschaft hat wahrscheinlich auch nochmal eine ganz eigene Taxonomie, die wahrscheinlich auch mindestens ebenso komplex ist wie die, über die wir gerade reden.
Die Banken haben keine eigene Taxonomie, die Banken haben ein anderes Reporting-System. Okay. Das ist die SFDR, das ist für die Banken, und da ist eher, zum Beispiel gibt es Vorgaben von der BaFin, welche ESG-Kriterien bei der Kreditvergabe berücksichtigt werden müssen. Also es müssen welche bewertet werden bei der Risikobewertung von Krediten. Das heißt, dieses Thema ist schon in den Kapitalmarkt eingedrungen. Das haben aber irgendwie gar nicht so viele mitbekommen, weil letztes Jahr war es noch häufig, haben die gesagt, ja, wir kriegen Fragen von Banken dazu. Aber wenn wir sagen, das haben wir nicht, dann wird es trotzdem finanziert. So, deswegen, wird sich aber jetzt ändern, weil eben die Finanzinstitute in Deutschland dazu verpflichtet sind, zumindest diese ESG-Kriterien zu definieren und das der BaFin zu melden und so weiter. Was sie damit am Ende machen, ist natürlich immer ihre eigene Entscheidung. Ne? Also wie viel Kapital packe ich in taxonomiekonforme Gebäude zum Beispiel? Oder eben finanziere ich noch Gebäude, die nicht konform sind? Mhm. Oder. Mhm. Da gibt es ganz viele Möglichkeiten. Und die Projektentwickler ist natürlich wiederum auch, also das ist der Kapitalmarkt, wo sie dann davon betroffen sind, aber eben auch mögliche Mieter. Ne, weil habe ich einen Mieter drin, der börsennotiert ist, oder habe ich einen Mieter drin, der reportingpflichtig ist, ne? Also Mittelstand, habe ich tendenziell andere Mieter, beziehungsweise die haben andere Anforderungen. Das haben wir auch gesehen, dass auch bei Bestandsgebäuden, wenn da Mieter drin sind, die Frage kommt, ist das denn konform? Weil die es für ihre für Reporting brauchen. Und das ist auch Grundsatz wiederum, Daten. Sammelt die Daten und macht die Transparenz, auch was CO2-Daten, also für wiederum graue Emissionen und betriebsgebundene Emissionen, sammelt diese Daten. Und weil das wollen die Banken haben und das wollen auch die Wirtschaftsprüfer haben, das braucht man einfach fürs Reporting. So, und deswegen, die Entwickler sind eigentlich von beiden Seiten betroffen. Wenn die Fremdkapital brauchen, kommen die Banken mit ihren Anforderungen. Wenn ich auf Mietersuche bin, ich habe ein Unternehmen, das reportingpflichtig ist, dann haben die wiederum Anforderungen. Mhm. So, deswegen, das ist immer die Frage, mache ich es nicht, dann schränke ich mir dadurch meinen Mietermarkt ein oder. Ne? Das ist auch dieses Abwägen. Das heißt, die Entwickler müssen sich dieses Thema genauso anschauen, vielleicht noch mit einer anderen Fragestellung als Planer.
Okay. Ich würde jetzt nochmal zum Abschluss nochmal irgendwie den Bogen machen, zurück zum Holzbau. Hast du eine bestimmte Perspektive oder eine bestimmte Wahrnehmung da auf den Holzbau bezogen, jetzt in diesem Themenkomplex der Taxonomie? Weil der Holzbau an sich hat ja schon viele ökologische Vorteile, die da zum Tragen kommen können bei der richtigen Anwendung im Gebäude, oder halt nicht nur ökologisch vielleicht vereinfacht dargestellt, also was jetzt CO2 angeht oder auch die Zirkularität, bringt ja der Baustoff an sich viel Potenzial mit. Wie ist deine Perspektive da zum Holzbau, oder hast du da okay, wenn, dann, also das ist ein super Einsatzzweck jetzt, genau.
Aus Sicht der Taxonomie ist es platt gesagt egal, welchen Baustoff ich verwende, noch aktuell. So, ne? Das ist auch ein lebendes Organ, wenn du so möchtest. Das heißt, es wird sich sehr wahrscheinlich in den nächsten Jahren ändern. Es ist auch grundsätzlich, je weniger wir jetzt machen, desto mehr wird halt nachgeregelt. Ne? Also auch das Thema ist ja, wenn wir jetzt so weitermachen wie in den letzten Jahren, und das ist auch häufig so die Aussage, ja, Konjunkturlage gerade schlecht und wieder der gleiche Mechanismus, den ich mal vorhin beschrieben habe, wir haben jetzt andere Probleme, das Thema machen wir später mal, wenn Zeit dafür ist. Da sage ich immer, in den letzten 10, 15 Jahren war so viel Kohle da und es wurde so viel gemacht und es war trotzdem nicht gemacht. So, dieses Argument funktioniert einfach nicht. Sondern, und deswegen auch wiederum, wenn wir jetzt so weitermachen wie bis in den letzten Jahren, werden wir exakt das gleiche Ergebnis wieder bekommen. Das ist Logik. Also sonst versuchen wir etwas, wir machen das Gleiche und erwarten ein anderes Ergebnis. Das funktioniert ja einfach nicht. So, und auch wenn wir jetzt sagen, wir verschieben das, ne, auch mit Ausstieg aus fossilen Energien oder wie auch immer, dann wird die Zeit nach hinten viel geringer. Wir sind, glaube ich, so ungefähr in einem Alter, würde ich es mal schätzen. Das heißt ja, wir haben in 10, 15
alle
Jahren...
Anfang 20, meinst du?
Ja, stimmt, sorry, genau. dann haben wir in 10, 15 Jahren echt ein Thema. Aber auch weil dann einfach die Anforderungen immer schärfer werden, weil wir einfach dieses Budget, was wir noch haben, mehr aufgebraucht haben. Und etwas ältere Menschen vergessen immer das Thema Klimawandel. Mhm. Also je wärmer es wird, weiß ich nicht, ob es super ist. So, ne, das ist halt immer die Thematik. Und das ist eben auch der Grund, und Taxonomie zum Beispiel noch, wie gesagt, kein Material an sich bevorzugt. Ich persönlich finde das Thema Holzbau auch besonders bei der Nachverdichtung spannend. Also in der städtischen Lagen. Wenn ich jetzt zum Beispiel eine Aufstockung habe eines Gebäudes oder wie auch immer, kann damit quasi, habe nicht die statischen Gegebenheiten, dass ich da irgendwie, keine Ahnung, was anderes aufbauen kann, dann ist es natürlich total super, dass ich dann einfach mehr Wohnfläche schaffen kann, ohne dass ich neue Fläche versiegle. Ich würde oder plädiere sehr stark dafür, dass man einfach nur mal die gleichen Spielregeln definiert, also für Mineralbaustoffe und Holzbau, dass man, also Brandschutz in jedem Bundesland brennt ist irgendwie anders anscheinend, Schallschutz, das sind alles auch wiederum Herausforderungen und die man berücksichtigen muss. Aber für mich wäre man, glaube ich, schon einen Schritt weiter, wenn man irgendwie so die gleichen Spielregeln für beide Bauarten hinbekommt. Und für mich gibt es auch nicht das eine oder das andere, sondern am Ende des Tages haben wir das Ziel, unsere CO2-Emissionen runterzubekommen. So, Holz kann dafür eine gute Sache sein. Wenn man es an Tiefgaragen oder sowas denkt, wenn man sowas bauen möchte, ist wiederum schwierig, ne? Deswegen sage ich immer, macht doch mal, also ihr seid alle Ingenieure, Architekten, Statiker, was auch immer, plant doch mal. Also wie kriegen wir das Optimum heraus mit allen den Disziplinen? Und wenn es ein Holz ist, okay, wenn es Beton ist, okay, aber optimiert die Materialien. Ne? Also deswegen plädieren wir immer dafür. Am Ende geht es darum, dass wir das Ziel erreichen. Und wie wir da hinkommen, das ist halt, ne, das passiert auf dem Weg dahin.
Quasi auch so ein bisschen so eine kreative, innovative Arbeitsweise, genau. Abseits von Alltags, also abseits von ausgetretenen Wegen, sage ich mal.
Exakt, genau. Und deswegen, wie gesagt, das Plädoyer, dass beide Sachen, also für mich gibt es eigentlich keine Trennung. Ich finde es manchmal, fand ich es erschreckend, auf wie quasi so die Fronten verhärtet sind zwischen der mineralischen Welt, sagen wir es mal, und Holzwelt. Weil für mich geht es darum, also ihr seid doch zusammen eigentlich noch viel stärker. Warum geht es nur das eine oder das andere? Lasst doch mal einfach mal quatschen und gucken, was wir gemeinsam hinbekommen. Sondern es ist halt vielleicht ein Mix gut, vielleicht ist mal das eine besser, mal hier das andere. Es geht doch nicht darum, wer recht hat, sondern es geht darum, dass wir diese Ziele erreichen. So, und deswegen, wenn man bald vielleicht auch die Köpfe zusammensteckt, kriegt man vielleicht noch was ganz anderes hin.
Jonathan, ich weiß nicht, wie es dir ging, aber da war jetzt ganz viel Spannendes dabei, was ich auch noch gar nicht wusste. Was fehlt jetzt noch?
Ein Schlusswort.
Wollte ich eigentlich
anschauen. Natürlich. Ja, man muss dazu sagen, das ist jetzt unsere erste Podcast-Aufnahme. Mhm. Wir haben uns eine Kategorie überlegt, das Fundstück der Woche. Mhm. Und da überraschen der Witold und ich, beziehungsweise auch der Gast, uns gegenseitig mit irgendeiner Anekdote aus der Bauwelt. Das kann ein Fail sein, irgendwas Lustiges oder was
Bemerkenswertes. Aus der
Holzbauwelt. Idealerweise aus der Holzbauwelt. Mhm. Bei mir, ja. oder irgendwas Beeindruckendes, Eindrucksvolles. Genau, und jetzt bist du dran, Vita. Du hast ein Fundstück der Woche mitgebracht.
Ich habe euch diese Woche was mitgebracht, genau. Und schön ist, ihr dürft sogar einmal kurz raten, um so ein bisschen interaktives Moment hier auch noch reinzubringen. Und zwar beim Thema Holzbau habe ich mir so gedacht, das ist ja nun eine extrem traditionsreiche Bauweise der Menschheitsgeschichte, gibt es offensichtlich schon sehr lange. Gleichzeitig ist Holz natürlich nicht so stabil wie Stein, Marmor, verschiedene Natursteinarten und so weiter. Da liegt die Frage irgendwie nahe, was ist eigentlich das älteste Holzgebäude der Welt, beziehungsweise wie alt ist es? Ich habe mal ein bisschen recherchiert für euch. Man muss dazu sagen, es ist relativ schwer zu bestimmen und die Dunkelziffer, nenne ich es mal, an alten Holzgebäuden auf der Welt, die nirgendwo kartografiert sind, ist wahrscheinlich sehr hoch. Allerdings, man kann sich dann verschiedenen Benchmarks orientieren. Man kann zum Beispiel danach gehen, welche Holzgebäude wirklich schriftlich schon mal niedergelegt, erwähnt sind. Man kann aber verschiedene Messungen machen und herausfinden, wann ungefähr ein Holz gefällt wurde. Und nach all diesen Abwägungen bin ich auf einen Bau gestoßen, der eigentlich in der Wissenschaft einigermaßen einheitlich als ältestes Holzgebäude der Welt gilt. Und jetzt ratet mal einfach mal, in welchem Land der wohl steht.
Japan.
Ich würde sagen, in Deutschland.
Es stimmt tatsächlich Japan. Weißt du das schon?
1600 Jahre oder 800 Jahre? Eins von beiden, oder?
Ich muss dazu sagen, es ist eigentlich gar nicht so, also Yannick lag gar nicht so falsch. Das älteste Holzgebäude der Welt ist der Horyuji-Tempel in Japan, beziehungsweise ein Teil des Tempels. Der liegt auf der südlichen Hauptinsel in der Nähe von Kyoto. Ist eine Tempelanlage, die aus mehreren Teilen besteht. Und ein Teil, nämlich die sogenannte Kondo-Halle, gilt als ältestes Holzgebäude der Welt. Das Holz wurde wahrscheinlich im 6. Jahrhundert gefällt, und zwar ist es Zypresse. Die ältesten nachweisbaren Holzgebäude in Deutschland sind eher so aus dem 10., 11., 12. Jahrhundert, also eigentlich gar nicht so weit entfernt. Aber Japan hat da noch ein paar hundert Jahre immerhin eher als Deutschland sich Holzgebäude erhalten können. Das ist eine Tempelanlage, beinhaltet zahlreiche Kulturgüter, die alle ebenfalls sehr alt sind und ist heute ein beliebtes Touristen- und Ausflugsziel.
In Skandinavien gibt es auch einige alte Kirchengebäude.
Ja. Das war das Fundstück für die Woche.
Cool.
Das war unser Gespräch mit Yannick Höper. Puh, also trivial ist das ganze Thema nicht. Was wir vor allem mitnehmen, ist das Grundwissen um die EU-Taxonomie. Was sie ist und warum es sie gibt. Je größer das Unternehmen, desto relevanter ist die EU-Taxonomie inklusive Berichtspflichten.
Und für den Planungsalltag in der Fläche ist es vor allem wichtig fürs Verständnis von Projekt- und Finanzierungsstrukturen. Um wirklich effizient gute Planungsleistungen machen zu können, kann so ein Verständnis wirklich wertvoll sein. Auch um die Beweggründe und Entscheidungen auf einer Auftraggeberseite nachvollziehen zu können. Dass man in der Folge auch entsprechend handeln und möglicherweise auch die strategische Ausrichtung des Büros in die Richtung lenken kann. So, das war es jetzt aber wirklich von uns. Wir hoffen, ihr hattet Spaß beim Hören, habt was gelernt idealerweise und wir freuen uns aufs nächste Mal. Auf Wiederhören.
Ciao.